Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister hier in Überlingen. War jemand in den letzten Wochen vielleicht mal in Friedrichshafen gewesen? Vielleicht zur Hauptverkehrszeit? Das große Thema im Augenblick in Friedrichshafen sind die Verkehrsstaus. Weil eine Hauptdurchgangsstraße gesperrt ist. Und warum ist die gesperrt? Weil eine Brücke über diese Straße gebaut wird, um die Fußgängerzone am See mit der Nordstadt zu verbinden. Über viele, viele Jahre war das einfach so nicht möglich und jetzt hat man sich entschieden, diese Brücke so zu bauen. Und das ist ja auch eine tolle Sache, um diese Trennung zwischen diesen beiden Stadtteilen zu verbinden, dass Fußgänger hier sicheren Fußes rübergehen können. Brücken sind dazu da, um Trennungen zu verbinden. Aber nicht nur Fußgängerzonen müssen verbunden werden und die haben Trennung, sondern Trennung gibt es ja auf ganz verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel, und das ist wesentlich gravierender, gibt es Trennungen in Familien. Manchmal Ehepartner, zwischen Eltern und Kindern Trennungen, die durch Zank und Streit ausgelöst werden. Es gibt Trennungen, vielleicht zwischen Arbeitskollegen, die sich nichts mehr zu sagen haben oder wo Nachbarschaften zerbrechen. Es gibt leider auch Trennungen in Gemeinden. Dann gibt es aber auch Trennung dadurch, dass man Abschied nehmen muss. Zum Beispiel jetzt erwachsen gewordene Kinder, die das Haus verlassen, von ihnen müssen die Eltern sich trennen. Nicht auf immer hoffentlich, aber es ist doch eine Trennung da, die einen gewissen Einschnitt mit sich bringt. Dann gibt es eine Trennung, die sehr, sehr gravierend ist. Das ist die Trennung durch den Tod. Wenn jemand stirbt, trennt er sich und wir müssen uns, du hast das jetzt ganz aktuell mitbekommen, Miriam, schmerzliche Trennungen. Trennung ist eigentlich immer etwas Schmerzliches. Aber dann habe ich noch ein Beispiel und ich meine, das ist mit die gravierendste Trennung, nämlich die Trennung des Menschen von Gott. Und das nennt die Bibel Sünde. Ja, viele Arten von Trennungen gibt es. Jetzt, liebe Geschwister, was hat das denn jetzt mit Pfingsten zu tun? Wir feiern doch heute Pfingsten, oder? Pfingsten, das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir haben gerade den Bericht aus der Apostelgeschichte über dieses Ereignis gehört. Sicherlich eine sehr bekannte Geschichte. Und es gibt noch einen anderen, auch meine ich, klassischen Text zum Thema Heiliger Geist. Und den habe ich ausgesucht als Predigtext. Der steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung die Verse 15 bis 27. Da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragt ihn Judas, nicht der Judas Ischkariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und werden bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Liebe Gemeinde, das ist ein Text, der im Zusammenhang der sogenannten Abschiedsreden Jesu steht. Das ist so die Zeit, wo man etwa sagen kann, das Erlösungswerk Jesu ist jetzt nahezu zu Ende gekommen. Aber diese Botschaft von dieser Erlösung Jesu, wie soll diese Botschaft vom Leben und Sterben und Auferstehen Jesu, wie soll die dann an die Menschen mal weitergegeben werden? Denn zunächst kommt es ja zu einer Trennung. Jesus kündigt das seinen Jüngern an. Er wird nicht mehr bei ihnen sein in kurzer Zeit. Er wird von ihnen getrennt sein. Und ich habe schon einige Beispiele über Trennung genannt und ich meine, Trennung ist immer, egal um welche Art Trennung es geht, Trennung ist immer etwas Schmerzliches. Trennung hat eine Frage zur Folge. Wie soll es jetzt weitergehen? Wie soll es jetzt weitergehen für die Jünger, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist? Die Situation ist ja die, sie haben jetzt etwa 3 Jahre lang in engster Gemeinschaft mit Jesus gelebt. Und sie können sich eigentlich ein Leben ohne ihn gar nicht vorstellen. Und als sie dann doch ohne ihn leben müssen, nämlich nach seiner Himmelfahrt, sind sie verängstigt und ohne Kraft. In der Apostelgeschichte lesen wir dann mal, dass sie aus Angst vor den Juden die Türen verschlossen halten, bevor eben dann die Pfingstgeschichte kommt. Also sie sind verängstigt, sie haben Angst, sie wissen nicht, wie geht es jetzt weiter ohne Jesus, der ja sichtbar leiblich nicht mehr bei ihnen ist. Kennen wir solche Zeiten der Verängstigung, solche Zeiten in unserem Glauben vielleicht auch? So eine Zeit kann uns bewusst werden, dass es zu einer Trennung gekommen ist. Das gibt es ja manchmal in geistlicher Hinsicht auch. Aber, und das ist ja auch die Botschaft unseres Textes heute Morgen, liebe Gemeinde, Trennung kann überwunden werden. Wodurch? Durch das Wort. Wir kennen das von unserem menschlichen Miteinander. Nach jahrelanger Trennung, die durch Schweigen gekennzeichnet war, egal in welcher Weise jetzt, ich habe schon einige Beispiele genannt, nach so einer Trennung spricht irgendeiner das erste Wort. Er beginnt wieder neu einen Dialog. Ein Wort wird gesprochen. Ein Gespräch beginnt. Und das kann der erste Schritt zur Überwindung von Trennung sein. Das Wort überwindet Trennung. Das Grundübel des Menschen, so möchte ich es bezeichnen, ist seine Trennung von Gott. Und aus dieser Trennung von Gott ergeben sich viele andere schwierige Situationen, Trennungen im Leben von Menschen. Und Wort spielt in der Bibel eine große Rolle. Ich möchte mal so einen Überblick über die ganze Bibel. Wenn wir am Anfang der Bibel schauen, es beginnt mit dem Wort. Gott spricht ein Wort und schafft dadurch die Welt. Das Schöpferwort. Durch das Wort macht Gott sich den Menschen bekannt. Und das lesen wir sehr ausführlich dann im weiteren Verlauf des Alten Testamentes, indem er das Volk Israel beruft, sich immer wieder ihm durch sein Wort zu erkennen gibt. Und durch das Wort erlöst Gott die Welt. Johannes 1, Vers 1, am Anfang des Johannes-Evangeliums. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und durch dieses Wort, nämlich Durch Jesus Christus ist Erlösung möglich geworden. Durch das Wort, das die nachher Person wurde, hat Gott die Menschen erlöst. Das Wort hat eine riesige Bedeutung. Aber dieses Wort Gottes hat auch einen Anspruch. Das lesen wir in unserem Text. Es will gehört und es will befolgt werden. Vers 21. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der ist wirklich der, der mich liebt. Wer sie hält und befolgt. In unserer Zeit gibt es eigentlich an Worten keinen Mangel, oder? Eher eine Inflation von Worten. Ob das jetzt übers Radio oder das Fernsehen und übers Internet und alle möglichen sozialen Kanäle und Worte, Wörter überhaupt. Aber wo ist das Wort, das hilft, Trennungen zu überwinden? Dieses Wort zu erkennen und zu befolgen, dazu, meine ich, braucht es Hilfe. Noch einmal zu den Jüngern. Bisher hatten sie den leibhaftigen Jesus bei sich. Und er hat ihnen geholfen, immer wieder. Er hat ihnen Unterstützung geben können. In Zukunft, sagt er, wird er einen anderen Helfer senden. Und zwar, Jesus nennt ihn den Geist der Wahrheit. Es ist der Geist, der die Verbindung zu dem herstellt, der von sich gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Jesus verheißt ihnen den Geist der Wahrheit. Und darum möchte ich diesen Geist der Wahrheit, diesen Heiligen Geist, vergleichen mit einer Brücke. Einer Brücke, über die dieses Wort, das so große Bedeutung hat, über die dieses Wort transportiert wird und dieses Wort Trennung überwinden kann. Die Menschen haben ja vieles unternommen und tun es bis heute noch, um die Trennung von Gott von sich aus zu überwinden. Was gibt es nicht alles an Religionen und an Ideologien und an allen möglichen Dingen, was Menschen unternehmen, um die Trennung von Mensch zu Gott von sich aus zu überwinden. Aber es war und es ist alles vergeblich. Die Überwindung der Trennung von Gott kann nur von Gott aus erfolgen. Durch Christus ist sie erfolgt. Und damit aber Menschen das in Anspruch nehmen können, dass sie Anteil bekommen an dieser Überwindung von Trennung, darum braucht es den, Achtung, den Parakletos. Ich vermute mal, dass die wenigsten von uns, ich eingeschlossen, Griechisch können. Darum ein paar Beispiele von Übersetzungen. Wir finden hier verschiedene, haben hier verschiedene Übersetzungen unseres Neuen Testamentes und die einzelnen haben dieses Parakletos etwas unterschiedlich übersetzt, was immer wieder aufs Gleiche hinauskommt. Da heißt es einmal Fürsprecher. Der Parakletos ist der Fürsprecher oder ist der Helfer, ist der Beistand, der Tröster. So lauten diese Übersetzungen für Heiligen Geist. Und diesen Heiligen Geist hat Gott seinem Volk ja schon vor vielen hundert Jahren vorher vorausgesagt. Hat ihn den verheißen. Wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, in der Pfingstgeschichte, dann lesen wir die Predigt des Petrus. Und da spricht Petrus davon, dass schon im Propheten Joel, also etliche Jahrhunderte vorher, Gott gesagt hat, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und Jünglinge und Jungfrauen und Jung und Alt werden von meinem Geist beseelt werden. Zu Pfingsten ist das nun in Erfüllung gegangen, was Joel vorausgesagt hat. Der Heilige Geist ist ausgesandt. Tun wir einen Blick auf dieses Pfingstfest, auf seinen Namen und seine Bedeutung. Pfingsten, das griechische Wort dafür, heute müssen wir so ein bisschen griechisch machen, heißt Pentekoste. Pentekost, und das ist eine ganz einfache Geschichte, das heißt einfach 50 Tage nach. 50 Tage nach, und Pentekost war ja schon ein jüdisches Fest, das heißt also 50 Tage nach dem Passafest, Was war 50 Tage nach dem Passafest? Warum waren die vielen Leute da in Jerusalem aus den verschiedensten Ländern dieser Welt? Die Juden feierten das Fest Shavuot. Shavuot ist einerseits ein Erntedankfest, aber es ist auch das Fest, an dem Israel daran erinnert, dass Gott die Tora gegeben hat. Und was ist die Tora? Das ist das Wort. Nicht? Die Tora, das Wort Gottes. Das war das Fest, an dem gefeiert wurde, daran gedacht wurde, dass Gott sein Wort gegeben hatte. An diesem Tag erinnert sich Israel an die Tora, das Gott seinem Volk gegeben hat. Und an diesem Tag des Festes Shavuot, an diesem Tag, berichtet die Apostelgeschichte, gibt Gott seinen Geist. Sehen wir diesen Zusammenhang? Wort und Geist. Der Geist, der an dieses Wort erinnert, der durch dieses Wort tröstet, der in diesem Wort Wege aufzeigt, wie die Trennung von Gott und Mensch beseitigt werden kann. Schauen wir uns das Wirken dieses Geistes noch etwas näher an. Wir haben es in diesen verschiedenen Übersetzungen von dem Wort Parakletos schon gesehen. Er hilft, er tröstet, er steht Menschen bei. Und wenn wir jetzt weiter in der Apostelgeschichte und in weiterer Verlauf des Neuen Testamentes lesen, in den Briefen auch, gerade von Paulus, von Petrus, dann lesen wir davon, dass dieser Geist den Menschen Kraft gibt. Dass sie durch diesen Geist reden können. Das sehen wir dann schon gleich an der Predigt des Petrus. Dieser Fischersmann, der ja sicherlich keine große Schulbildung hatte, der jetzt vor Tausenden von Menschen diese Predigt hält. Der Heilige Geist gibt die Möglichkeit zu reden, Zeugnis zu geben. Er führt, das lesen wir nachher in der weiteren Apostelgeschichte, wenn es um die Reisen des Paulus zum Beispiel geht, dass er den Paulus führt oder aber auch, dass der Heilige Geist verhindert, dass er Wegweisung ist. Nein, Paulus, da gehst du jetzt nicht hin, sondern du gehst die andere Richtung. Das sind alles Auswirkungen des Heiligen Geistes. Und er setzt dann Bischöfe ein, heißt es an einer Stelle. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass Gemeindeleitungen entstehen können, dass Gemeindeaufbau geschieht. Er bewahrt, je nach Übersetzung heißt es dann, er versiegelt. Ihr seid versiegelt durch den Heiligen Geist, der Bewahrung schenkt, der euch bewahrt in dem, was ihr an Glauben erfahren habt. Und der die Menschen treibt, dass er sie zu etwas treibt, zu etwas befähigt, was der Ausbreitung der guten Nachricht dann nachher zugute kommt. Und darum, all das ist ja, was zur Gründung der Gemeinde gehört. Und darum sagen wir, dass an diesem 50. Tag nach Passa oder jetzt aus christlicher Sicht nach Ostern, dass an diesem Tag die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde Jesu ist. Denn ab diesem Tag, wo der Heilige Geist den Jüngern gegeben ist. Ab diesem Tag ist es möglich, dass Gemeinde gebaut wird. Und dass das, was das Erlösungswerk Jesu angeht, dass das an die Menschen weitergegeben werden kann. An diesem Tag predigt Petrus durch die Kraft und die Führung des Geistes das Evangelium. Und alle Menschen werden von diesem Geist erfasst und alle Menschen werden zu Christen. Also für diejenigen, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind, die werden gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt an dem letzten Satz. Okay. Ja, ne, ich muss mich jetzt korrigieren. Das stimmt so gar nicht. Nein, das stimmt nicht. Nein, wir lesen auch in der Apostelgeschichte, da gab es Spötter. Und wir lesen dann weiter, dass zwar eine schöne große Zahl sich 3000 bekehrt haben an dem Tag, aber lange nicht alle. Wir lesen im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte, dass es viel Widerstand gegenüber dem Heiligen Geist gegeben hat, gegen den Glauben an Christus und dass lange nicht alle Menschen diesen Geist bekommen haben. Und Jesus deutet das hier auch in unserem Predigttext hier an. Und in der Geschichte des Christentums findet das ja immer wieder Bestätigung bis heute hin. Und manchmal hat man ja heute den Eindruck, dass es immer, immer weniger werden, die diesen Heiligen Geist haben. Jesus sagt ja,
der Geist, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Und bis heute ist eben der Unterschied da, den Jesus ja hier schon andeutet. Es gibt einen Unterschied. Es gibt Reich Gottes, Menschen, die zu diesem Reich Gottes gehören, und es gibt die Welt. Die Welt kann diesen Geist nicht erkennen, weil sie ihn nicht sieht, weil sie keine Vorstellung davon hat. Und das müssen wir immer wieder, gerade in unserer Zeit, oft schmerzvoll erfahren. Was heißt also das jetzt für uns, die wir Christen, uns Christen nennen, die wir sagen, wir gehören zum Reich Gottes? Sind wir denn jetzt die Elite? Sind wir vielleicht die besseren Menschen? Soll ich euch sagen, was wir sind? Bitte? Besser dran, ja. Ich wollte es ein bisschen drastischer noch ausdrücken. Liebe Geschwister, wir sind Sünder, die von der Gnade oder durch die Gnade Gottes beschenkt worden sind. Nichts anderes. Besser dran, genau. Wie ist es, wenn Menschen etwas Schlimmes passiert, fragen sie doch oft, warum musste gerade mir das passieren? Das kennen wir noch. Haben vielleicht selber auch schon gefragt. Haben wir umgekehrt schon einmal gefragt, warum ist gerade mir der Heilige Geist geschenkt worden? Ja. Es ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk Gottes, das wir nicht verdient, nicht erarbeitet haben, gar nichts. Das ist uns geschenkt, und ich weiß nicht, warum du diesen Heiligen Geist bekommen hast und der Nachbar drüben nicht. Das ist Gottes Geheimnis. Aber das muss uns immer wieder klar sein. Es gibt Reich Gottes und es gibt Welt. Es gibt die Beschenkten, die dankbar sein können, jeden Tag dankbar für das, was sie bekommen haben. Und die ja auch gnädig mit denen umgehen sollten, die diesen Geist nicht haben. Gott kann ihnen den immer wieder schenken. Noch zu unserem Predigttext einmal zurück. Was Jesus seinen Jüngern hier sagt, gilt ja auch uns, die wir ja auch Jünger Jesu sind, die wir durch das Zeugnis dieser Jünger, jetzt nicht direkt durch den Petrus oder den Paulus, aber durch weitere, die danach gekommen sind, haben wir mal nachgerechnet, wie viele Generationen von Jüngern es gegeben hat, bis mal das, die Botschaft an uns gekommen ist. Denn von irgendjemandem haben wir es ja auch mal zum ersten Mal gehört. Ne? Unseren Eltern vielleicht, unserem Pastor oder wie auch immer, das über viele, viele Generationen sich weitergegeben hat. Aber der Beginn war eben hier bei diesen ersten Jüngern. Das, was Jesus diesen Jüngern sagt, sagt er auch uns. Und was sagt und was verspricht er den Jüngern? Da heißt es hier, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Jesus gibt uns die Zusicherung des Lebens. Und ich meine, natürlich ist hiermit auch das ewige Leben gemeint. Und wir glauben als Christen, dass wenn wir einmal sterben, werden wir wieder auferstehen, weil Christus auferstanden ist. Aber ich möchte diesen Satz auch so verstehen, dass Jesus damit auch meint, das Leben auch hier auf dieser Erde, dieses heutige Leben, das wir haben, dass es ein Leben ist, das wir durch ihn haben. Und dieses Leben hat eine Qualität, hat einen Sinn. Es ist ein, das klingt das wieder hochmütig, aber es ist so nicht gemeint. Es ist ein ganz anderes Leben, als Menschen führen, die diesen Geist Gottes nicht haben. Wir haben einen Sinn in unserem Leben. Wir wissen, warum wir leben, wofür wir leben. Und wir haben auch eine Gewissheit. Und jetzt sind wir wieder auch bei dem ewigen Leben. Wir haben die Gewissheit in diesem Leben, dass wir einmal in der Gemeinschaft Jesu sein werden. Und dann spricht Jesus von der Liebe des Vaters, von seiner Liebe und von der Liebe seiner Nachfolger zu ihm. Kann man eigentlich sehen, dass jemand Jesus lieb hat? Sieht man das? Woran sieht man das? Sehr gut, ja, da hat einer aufgepasst. Da hat einer aufgepasst, ja. Okay. Erkenne ich bei mir, so kann ich euch jetzt zunächst mal an mich die Frage richten, erkenne ich, ob ich Jesus lieb habe? Und das ist es, genau das ist es eben, das gibt es dieses Erkennungszeichen, das wir hier im Vers 23 finden, wenn Jesus sagt, wer mein Gebot, wie heißt es jetzt hier, wer sich nach meinem Wort richtet, so ist es hier formuliert, wer sich nach meinem Wort richtet, der liebt mich.
Und ich denke mal, das ist jetzt nicht ein Befehl. Du musst dich jetzt nach meinem Gebot richten. Denn Jesus bringt ja dieses Gebot, diesen Gehorsam in Verbindung mit der Liebe. Und Liebe kann ich nicht befehlen. Die Liebe zu Jesus ist Wirkung des Heiligen Geistes in mir. Wenn ich jemand lieb habe, werde ich auf das achten, was er sich wünscht. Versuchen wir uns vorzustellen, wir würden jetzt einen Liebesbrief bekommen. Ja, können wir uns das vorstellen? Okay, gut. Diesen Liebesbrief würden wir wahrscheinlich nicht ungeöffnet irgendwo liegen lassen, oder? Wir würden ihn aufmachen, je nach Situation, schneller oder weniger schneller, aber wir machen ihn auf. Wir machen ihn auf und wir lesen ihn mit Interesse und wir werden das beherzigen, was in diesem Brief steht. Ich denke, das ist so, oder? Und genauso ist es auch, dass wir das, was wir von dem wir sagen, wir lieben ihn, Jesus, dass wir sein Wort lesen, dass wir sein Wort aufnehmen und dass wir uns nach seinem Wort richten. Aber was bedeutet denn das jetzt so im Einzelnen, nach seinem Wort sich richten, seinem Gebot folgen? Ich denke, wir brauchen immer für besondere Situationen, unser Leben ist ja sehr, sehr vielschichtig. Wir brauchen in besonderen Situationen auch Erläuterungen. Wir brauchen Lehre. Jesus weiß das. Seine Jünger konnten ihn damals ja fragen und wir haben es immer wieder in den Evangelien gelesen, dass sie immer wieder gefragt haben, Herr, erklär uns das und wie ist das gemeint und so weiter. Aber er wird jetzt bald leiblich nicht mehr da sein. Und hier wird jetzt diese Trennung deutlich zwischen Jesus und seinen Jüngern. Der Abschied Jesu von seinen Jüngern, der hat Folgen. Und dieses Folgen sieht so aus, dass, und Jesus kündigt es ihnen an seine Stelle jetzt, stellvertretend tritt der andere Helfer. Und durch ihn wird die Trennung überwunden. Er, dieser Helfer, dieser Tröster, dieser Beistand, er bildet die Verbindung der Jünger zu ihrem Herrn. Damals war das so und das ist heute genauso. Damals wie heute erfahren Menschen auch, dass Liebe keine Einbahnstraße ist. Wir haben es jetzt immer gelesen, dass in unserem Text hier, dass wir Jesus lieben. Jesus spricht ja nicht nur von der Liebe des Menschen zu ihm, die durch die Beachtung der Gebote erkennbar wird. Er spricht ja auch von der Liebe des Vaters. Mein Vater wird ihn lieben, also den Menschen, der mich liebt, er wird ihn lieben. Und woher weiß ich das wieder, dass Gott mich liebt? Ich denke mal, hier wird es auch sehr individuelle Antworten auf diese Frage geben. Ich möchte euch sagen, wie ich das sehe. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Warum weiß ich, dass Gott mich liebt? Ich spüre die Nähe Gottes. Ich weiß um seine Gegenwart in meinem Leben. Ja, ich möchte sagen, Gott wohnt in mir. Und das finde ich auch bestätigt in dem, was wir in unserem Predigtext hier haben. Denn da heißt es, Jesus sagt, wir werden zu ihm kommen, zu diesem Menschen, der mich liebt. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und so verstehe ich, die Liebe Gottes, die mich erfüllt und die mich trägt, dass Gott bei mir ist, alle Zeit. Dass Gott, Jesus, in mir, in dir wohnt. Und es gibt noch einen anderen Hinweis auf die Nähe Gottes. Das führt Jesus jetzt noch auf am Ende unseres Predigtextes. Denn in aller Unruhe und Ungewissheit und in allem Streit, die wir auch in dieser Welt erfahren und immer wieder mitbekommen, gibt es den Frieden Christi. Es ist eben kein weltlicher Friede. Wir dürfen dankbar sein für allen Frieden, den wir auch hier gerade bei uns in Europa, in unserer westlichen Welt zurzeit haben. Wunderschön alles. Aber wir wissen, dass das nicht der letztendliche Friede ist. Es gibt auch in unserer Zeit, in unserer Welt, auch in unserem Land, unglaublich viel Streit und Hass. Nein, dieser Friede, den Christus hier verkündet, den er ankündigt, ist unabhängig vom Wohl und Wehe der Menschen.
Dieser Friede hilft auch dann, wenn unser Leben, unser Glauben angefochten ist, wenn er bedroht ist. Und mir fällt an der Stelle immer wieder das Schicksal von unseren Mitchristen ein, die in Ländern leben müssen, wo kein Friede ist und wo sie wirklich körperlich bedroht sind und wo sie verfolgt werden, wo sie sich nur heimlich treffen können, wo sie vielleicht in Gefangenschaft, im Gefängnis sitzen, wo sie gefoltert werden und vieles Böse mehr. Und immer wieder hören wir hier von diesen Christen, die von sich sagen, ich habe den Frieden Christi in mir. Trotz allem Unfrieden, der um mich herum ist, bin ich gewiss in meinem Glauben, sind sie gestärkt in ihrem Glauben, weil der Friede Christi sie erfüllt. Oder so wie Paulus an die Philipper schreibt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne in Christus bewahren. Diese Bewahrung durch den Frieden Gottes, das ist unglaublich viel wert, gerade in Zeiten der Krise, des Unfriedens um mich herum, der vielleicht auch nur in meinem Innersten waltet. Ich komme zum Schluss, ich fasse zusammen. Das an den Menschen gerichtete Wort Gottes, die Liebe Gottes und dieser Friede Christi sind für uns, liebe Geschwister, erfahrbar. Erfahrbar, weil Gott seinen Geist gesandt hat, als Beistand, als Tröster, als Erklärer. Die Trennung, die entstanden ist, als Jesus leiblich von seinen Jüngern ging, wurde aufgehoben, sie wurde überbrückt durch den Heiligen Geist. Zu Pfingsten wird deutlich, die Kraft des Heiligen Geistes ist die Macht, die den großen Abstand zwischen Gott und uns füllt, die Trennung nicht mehr zulässt. Kraft, die über den Tod hinweg wirkt, uns im Leben nicht allein lässt, die Furcht vertreibt und Schrecken auflöst. Jesus sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Heiliger Geist ermöglicht Gemeinschaft mit Gott und auch mit den Menschen. Zu Pfingsten hat Gott die Trennung überwunden. Die Brücke ist gebaut. Gott ist erfahrbar geworden. Amen. Ich möchte euch den Segen Gottes zusprechen. Der Segen Gottes komme über dich, ruhe auf dir und begleite dich. Er stärke deine Sinne, deinen Leib und deine Seele und bleibe bei dir dein Leben lang. Er erfülle dich mit seinem Geist, mache hell deine Wege und gebe dir täglich ein gutes Wort. So segne dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.